Was Krieg bedeutet, haben wir Älteren wahrlich am eigenen Leib erfahren. Da brauchen wir keinen Nachhilfeunterricht von lautstarken Kriegsgegnern der jüngeren Jahrgänge. Und erst recht Sie, meine lieben Schlesier, haben das Leid des Krieges unter Umständen noch nachdrücklicher zu spüren bekommen. In jenem, wie man glaubt, schrecklichsten aller Kriege von 1939 bis 1945. Aber vor beinahe heute 400 Jahren begann ein anderer berüchtigter Krieg, der sich in vielen Punkten mit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen lässt. Der Dreißigjährige Krieg. Die riesige Zahl der Toten, zumal in der Zivilbevölkerung. Die neuere Forschung schätzt die Verluste auf ein gutes Drittel im Durchschnitt. Die Vernichtung zahlreicher Dörfer, aber auch ganzer Städte. Die gezielte Mordlust an Unschuldigen. Der Land- und Straßenraub der Marodeure. Die über Jahrzehnte dauernde Angst der Bürger. Das Ausmaß all dieser Schrecken wurde auch vom Zweiten Weltkrieg nicht überboten. Zur Korrektur dieses Befunds wäre allerdings zu sagen, die blutrünstige Vertreibung von Millionen von Menschen aus ihrer angestammten Heimat im Zweiten Weltkrieg, dieser nie dagewesene Bruch ungeschriebener Gesetze der Humanität, die sogenannte ethnische Säuberung großer Provinzen, die blieb dem 20. Jahrhundert vorbehalten. Neben dem Holocaust ist dieses Verbrechen eine Mitteleuropa bis dahin unbekannte Ruchlosigkeit gewesen. Aber zurück zum Dreißigjährigen Krieg, in welchem ja auch die grassierende Pest einen großen Anteil am Völkermord hatte. Schlesien lag damals zwar eher am Rand des großen Völkerringens. Man rechnet heute mit einem dortigen Gesamtverlust von 20-30%, während unsere Vorfahren hier in Schwaben bedeutend über 50% Verlust an Menschen zu beklagen hatten. Aber auch die Verödung Schlesiens war am Ende des Krieges unübersehbar. Neben den Schweden benutzte besonders das Heer Wallensteins Schlesien als Aufmarschgebiet. Er war wegen seiner Rücksichtslosigkeit besonders gefürchtet. Hinzu kamen in Schlesien erbitterte konfessionelle Auseinandersetzungen. Angeblich war es ja am Anfang, waren es die höchsten Güter der Religion, die Staaten und Menschen gegeneinander aufbrachten. Am Ende aber war alles nur noch Raub und Machtgier. Und Katholiken und Protestanten litten gleichermaßen. Politisch aber zog eindeutig am Ende das Deutsche Reich den Kürzeren. Ein schlesischer Historiker des 19. Jahrhunderts zieht für die Zeit nach dem Friedensschluss folgende Bilanz für Schlesien. Schlesien, schreibt er, war entvölkert und verarmt. In Glogau gab es von vorher 2500 Bürgern nur noch 122. Freistadt war fast ganz verödet. Ich muss jetzt sagen, die meisten Ortsnamen, die kenne ich gar nicht. Ich habe sie nur so entnommen aus dieser Chronik. Aus Gurau waren 4000 Einwohner nach Lissa in Polen ausgewandert, sodass von 699 Häusern 587 leer standen. In Pribus fanden sich noch 11 Bürger und 6 Tagelöhner. Polkwitz stand 10 Jahre fast gänzlich unbewohnt. Das einst so blühende Bunzlau war auf 80 Einwohner zusammengeschmolzen. Die Fürstenresidenz Jauer lag in Asche und Trümmern, ebenso Bolkenhain, Hirschberg und Landeshut. Von Löwenbergs 6.500 Einwohnern fanden sich noch 40 verarmte Bürger zusammen. Von den 700 Tuchmachern waren noch 14 übrig. Schweidnitz hatte von 1.300 Häusern noch 118. In Nimptsch fanden sich noch 11 Bürger, in Glogau etwa 20 auch in Münsterberg, in Reinerz 25, Habelschwert lag fast ganz verwüstet, ebenso Steinau, wo übrigens eine große Schlacht auch war. Kosel hatte von 4.000 Bürgern noch 1.200. Und Breslau hatte für längere Zeit seine Bedeutung als Hauptstadt verloren. Freilich, das Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges löste in Deutschland auch einige ermutigende Signale aus. Selbst Protestanten und Katholiken, die miteinander verfeindet waren, merkten allmählich, dass Deutschland zur Beute der Nachbarn zu werden drohte. Die gemeinsam erlittene Not, die Bedrängnis von Seiten raubgieriger Nachbarn ließ mit einem Mal eine Art nationalen Selbstbehauptungswillens auf dem Gebiet der Kultur erstmals ein deutsches Selbstbewusstsein und Zusammengehörigkeitsgefühl sichtbar werden. Die deutsche Literatur, bis dahin mundartlich zersplittert, sowie die deutsche Sprache, bisher ziemlich ungelenk und holprig, machten in jenem 17. Jahrhundert eine höchst erfreuliche Aufwärtsentwicklung durch, sodass sie im 18. Jahrhundert mit den anderen Sprachen Europas gleichrangig konkurrieren konnte. Es bildete sich Widerstand gegen die Überfremdung durch das Französische und überhaupt gegen die Nachäffung fremder Kulturen und Sitten, wie zum Beispiel das Alamotwesen. In Sachsen-Anhalt und dann überall im Mittel- und Norddeutschland sowie im Elsass und am Oberrhein entsprangen dem neuen Geist Sprachgesellschaften und Dichterschulen. Die Sprachgesellschaften wollten in erster Linie die deutsche Sprache geschmeidig machen und reinigen. Dichterschulen gingen davon aus, dass man Dichtung weithin für etwas Lehrbares hielt. Und tatsächlich zeigten sich bald Erfolge. Die Sprache wurde zusehends besser, geschmeidiger. Vor allem in Schlesien erwuchs inmitten der allgemeinen Trübsal ein trotziger Wille zur sprachlichen Reform. Mehr noch als in anderen Provinzen. Und eine wahre Blütezeit deutscher Dichtung. An erster Stelle zu nennen ist hier der große Sprachreformer Martin Opitz aus Bunzlau. Es war seine erklärte Absicht, in seinem Buch von der deutschen Poeterei die deutsche Dichtung auf eine höhere Ebene, nämlich die der italienischen, französischen, spanischen und englischen Dichtung zu heben. Mit zahllosen Beispielen setzte er neue Maßstäbe für eine wohlklingendere Sprache und Versgestaltung. Das große Vorbild war ihm die lateinische Sprache. Er gab Regeln und Definitionen und führte als wichtigsten Gebrauchsvers den Alexandriner ein. Das ist ein sechshebiger Jambus, der in der Mitte eine Zäsur hat. Und dieser Alexandriner, der ist bis zu Klopstock der deutsche Standardvers geblieben. Die Übereinstimmung des Versakzents mit dem natürlichen Akzent sowie der Verzicht auf die Fremdwörterei waren ihm ein vornehmliches Anliegen. Martin Opitz fand und genoss in ganz Deutschland höchste Anerkennung und Autorität. Er wurde vom Kaiser in den Adelstand versetzt und einige Jahre später gekrönt, in Wien gekrönt. Dem Zeitgeist entsprechend fand er Trost in seiner stoischen Gesinnung. Stoische Philosophie, das ist die Philosophie des Aushaltens, der Beständigkeit. Nur mit den Tugenden der Geduld und Standhaftigkeit konnte der Mensch, so war seine Überzeugung, den großen Nöten der Zeit trotzen. In diesem Geist schrieb er seine deutschen Poemata, wobei man zugeben muss, dass er nicht der begabteste Dichter gewesen ist. Aber er war eben ein großer Reformer und dadurch hatte er ebenso oder noch größere Verdienste als die großen Dichter. Und dann schrieb er zum Beispiel auch sein Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges. Und das werde ich Ihnen dann auch noch zu Gehör bringen. Man kann die Bedeutung von Opitz nicht genug rühmen. Er war der Schöpfer der Hirtengedichte, die später noch bis zu Goethes Zeiten so eine große Rolle gespielt haben. Eine künstliche Welt der Hirten, der Unschuld, der Reinheit, in die sich dann besonders der Adel flüchtete. Dann hat er den ersten Operntext gedichtet, indem er eine italienische Oper Daphne ins Deutsche übersetzte, die dann von Heinrich Schütz vertont wurde. Und er ist auch der Anreger des heroisch-galanten Romans, also ein Helden- und Liebesroman, der dann in der zweiten Phase der schlesischen Dichterschule dann besondere Früchte gezeigt hat. Nun möchte ich mich mal dieser Schautafel zuwenden. Alle diese Namen, die Sie hier lesen, sind Schlesier, bis auf diesen einen. Er ist kein Schlesier, sondern Elsässer. Und dieser Elsässer, der ist schon zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, da war er 20 Jahre alt, geflüchtet aus seiner Heimat, die gerade verwüstet wurde, durch Bernhard von Weimar, der im Sold der Franzosen stand. Er ist nach München gegangen und wurde dort in München der größte neulateinische Dichter aller Zeiten. Er war in ganz Europa bekannt, während diese Dichter hier, diese deutschen Dichter, die hatten einen großen Namen in Deutschland, in Europa waren sie alle nicht bekannt. Er war auch ein Stichwortgeber und ein Anreger für alle diese Dichter. Und das ist besonders interessant, weil er ja katholisch war. Und er war auch zeitweise im Dienst der Gegenreformation. Aber er hatte großen Einfluss zum Beispiel auf den jungen Andreas Gryphius. Andreas Gryphius hat in seinen jüngeren Jahren immer versucht, die Gedichte von Jakob Balde zu übersetzen und neu in seinem Geist zu schaffen. Die Bewunderung für diesen Jakob Balde war auch deswegen möglich und erleichtert, weil dieser Jakob Balde nie in seinen lyrischen Werken den konfessionellen Gegner angegriffen hat, sondern sich immer reichstreu deutsch-patriotisch gezeigt hat. Und das waren ja letzten Endes auch die protestantischen Dichter. Und das ist also dieser Andreas Gryphius, der von den Dichtern dieser ersten schlesischen Schule wohl der begabteste gewesen ist. Ich werde dann noch einiges dazu zu sagen haben. Aber über Schlesien jetzt insgesamt, was die für eine Bedeutung hatten damals in Deutschland. Es war bereits 100 Jahre vorher, in der Zeit von Luther, ein allgemeines Wort in Deutschland, dass Schlesien das Kernland deutscher Dichtung sei. Melanchthon, der große Freund von Luther, hat damals gesagt, kein deutsches Land habe so viele Gelehrte und lateinische Dichter erzeugt wie Schlesien. Wohlgemerkt lateinische Dichter. Die lateinische Literatur war ja die, die dann allmählich dann zur deutschen Literatur übergeleitet hat. Andreas Gryphius gehört zu den lautersten und frömmsten deutschen Dichtern seiner Zeit. Er war von Beruf Syndikus in seiner Heimatstadt Glogau. Seine lyrischen Gedichte und Heldendramen atmen einen hohen sittlichen Geist. Ergriffenheit und echtes Pathos. Er schrieb meisterhafte Sonette, welche wie seine Dramen um die Hauptthemen Vergänglichkeit, die bewährte Beständigkeit und die christliche Hoffnung auf ein besseres Jenseits kreisen. Dann von Martin Opitz habe ich ja vorher schon gesprochen, dann kommt der Friedrich von Logau. Er war in seinen meist kurzen Sinngedichten ein scharfsinniger Satiriker und Spötter. Mit Ironie und Sarkasmus geißelte er die Laster und Verlogenheit seiner Zeit, die Dummheit, Äußerlichkeit und Modetorheit in Deutschland. Im Glaubensstreit aber verhielt er sich indifferent. Er hat so viel hässliche Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten in Schlesien erlebt, dass er nicht glauben konnte, dass er sich einer der Seiten anschließen müsse. Schließlich kommt noch der Johann Hermann, der war ein frühbarocker Kirchenlieddichter. Und insofern war er ein großer Vorläufer von Paul Gerhardt, den Sie alle kennen. Trotz des geistlichen Inhalts seiner Liedtexte scheint in seinen Texten immer wieder der Schrecken des Krieges durch. Und nun komme ich zur zweiten Gruppe. Die zweite Gruppe, da muss ich jetzt gleich betonen, die werde ich jetzt an dem heutigen Nachmittag nicht besonders hervorheben. Ich nenne sie nur der Vollständigkeit halber, aber die eine Stunde, die mir da gegeben worden ist, reicht nicht aus, alle diese Leute zu würdigen. Sondern ich werde mich konzentrieren auf diese erste Gruppe, vor allem deswegen, weil das Zeitgenossen des Krieges waren, die auch über den Krieg selber geschrieben haben. Aber bitte zur Vollständigkeit, Angelus Silesius. Ich denke, Sie haben von dem Mann auch schon gehört, der mit seinem bürgerlichen Namen Johann Scheffler hieß. Er konvertierte zum katholischen Glauben und wurde so zum größten mystischen Dichter des Barock überhaupt. Lieblich und herzinnig sind viele seiner Lieder und Gedichte. Manches, was er geschrieben hat, wurde später verwechselt oder zugeschoben dem Dichter Friedrich von Spee, der auch so ein zarter Naturdichter gewesen ist. Vor allem als tiefschürfender Dichter des cherubinischen Wandersmanns wird er heute noch gelesen. Der cherubinische Wandersmann, der enthielt nur lauter Zweizeiler. Und die waren alle hochphilosophisch und theologisch. Aber diese Theologie, die dieser Mystiker Angelus Silesius da in den Gedichten zum Ausdruck brachte, hatte immer die Gefahr, pantheistisch zu werden. Er sah also Gott eigentlich in allen Phänomenen der Natur. Dann hat er noch ein Buch geschrieben, Die heilige Seelenlust, und das sind hauptsächlich Lieder und andere Gedichte. Und diese Gedichte und diese Lieder haben den Vorteil gehabt, dass sie auf das Interesse der evangelischen und der katholischen Bevölkerung gestoßen sind. Also obwohl er ein Konvertit war, hat er auch bei den Protestanten immer noch einen großen Namen gehabt. Und es werden heute noch in den Gesangbüchern beider Konfessionen Lieder von ihm gesungen, wie zum Beispiel »Ich will dich lieben, meine Stärke« oder »Liebster Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören«. Ja, nun kommt der Jakob Böhme, den habe ich hier eingeklammert. Den habe ich nur deswegen draufgeschrieben, weil er der große Anreger war von Angelo Silesius. Jakob Böhme ist eigentlich vor Leibniz der einzige deutsche Philosoph gewesen und ein autodidaktischer Philosoph, der in seiner schlesischen Heimat in einem Dorf nahe bei Görlitz gelebt hat und Schuster gewesen ist. Und im Schein der Schusterkugel kamen ihm die tiefsinnigsten Gedanken. Und so hat er ein naturphilosophisch-mystisches System der Welterklärung geschaffen. Und er hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Geistesgeschichte bis hin zu Goethe und der romantischen Philosophie zu Schelling. Sein Hauptwerk lautet Aurora oder die Morgenröte im Aufgang. Vieles, was er geschrieben hat, hat sich nicht mit der Orthodoxie der Lutheraner vertragen. Und dann kam er in höchste Schwierigkeiten. So, wenn er zum Beispiel gemeint hat, immer sei das Gute mit dem Bösen im Streit, im Weltall. Und das sei sogar in Gott selber auch so. Nun kommen wir zum nächsten, Christian Hofmann von Hofmannswaldau. Er war kaiserlicher Rat in Breslau und der überragende Dichter des üppigen schlesischen Spätstils. Liebe, Lust und Vergänglichkeit sind die Themen seiner wohlklingenden Lyrik. Romanschriftsteller sind nun die beiden letzten Autoren, Daniel Caspar von Lohenstein und Anselm von Ziegler. Dieser Daniel von Lohenstein hat nur ein einziges Drama geschrieben. Aber dieses Drama hatte über 3000 Quartseiten. Eine Quartseite ist eine normale Buchseite. Über 3000 hat dieser Roman. Also ich glaube, dass es in deutscher Sprache nie einen größeren Roman gegeben hat. Ich will Ihnen den Titel dieses Romans mal vorlesen. Der ist nämlich sehr viel aussagend. Großmütiger Feldherr Arminius oder Hermann. Als ein tapferer Beschirmer der deutschen Freiheit. Sie sehen schon die Hinwendung zum deutschen Patriotismus. Nebst seiner durchlauchtigen Thusnelda in einer sinnreichen Staats-, Liebes- und Heldengeschichte, dem Vaterland zuliebe, dem deutschen Adel aber zu Ehren und rühmlichen Nachfolge vorgestellt. Anselm von Ziegler hat auch einen Roman geschrieben, aber einen wesentlich kürzeren, der aber in seiner Kürze immer noch lang genug war. Er war ungefähr 1000 Seiten lang. Sein Roman hieß »Die asiatische Banise« und der quillt über von ruchlosen Morden und Verwicklungen. Die Landschaft, in der er spielt, ist Hinterindien. Er hat also Hinterindien für die deutsche Literatur erschlossen. Beide Romane sind ein Sammelsurium und Panoptikum von Motiven aus der ganzen Weltgeschichte. Alles Mögliche hat er darin unter anderen Namen jeweils untergebracht. In der asiatischen Benise von Ziegler ist ein Finale enthalten, das Goethe noch für sein Puppenspiel bearbeitet hat. Von allen Autoren dieser Tafel möchte ich heute, also wie ich vorher schon gesagt habe, nur den Jakob Balde, den großen Anreger und Pionier der Barocklyrik, und die vier Schlesier der ersten schlesischen Schule hervorheben. Denn sie haben es gewagt, die hohe, erlauchte Gattung der Lyrik für das Thema des verdammten Krieges zu erschließen. Das war bis dahin nicht so. Die Lyrik, die galt als etwas so Vornehmes und Köstliches, dass man da nicht so triviale Themen unterbringen wollte wie Kriegführung und das Schlachten auf dem Schlachtfeld. Also das hat als erster der Jakob Balde getan. Balde und die Schlesier sind somit lyrische Chronisten des 30-jährigen Krieges geworden. Von den deutsch schreibenden Dichtern wagten es zuerst Martin Opitz und Andreas Gryphius, dieses schaudervolle, ungewohnte Thema lyrisch zu behandeln. Ich möchte also zuerst mit dem formvollendeten Altmeister der neulateinischen Lyrik, Jakob Balde, beginnen. Ich will auch erwähnen hier, dass mir dieser Balde sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich jahrzehntelang mich mit ihm beschäftigt habe, zum Teil auch an der Universität. Natürlich betrachtete Balde das raue Zeitgeschehen von seiner katholischen Warte aus. Jedoch mehr als der konfessionelle Glaubenskampf bewegten den Jesuiten jene Gefahren, die dem Heilig-Römischen Reich deutscher Nation drohten. Deutschland drohte wirklich zermalmt zu werden zwischen den Großmächten Europas. In zahlreichen Oden spielte Balde kommentierend auf den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges an. Zuerst sind es ja Siegesfanfaren, wie die Schlacht am Weißen Berg 1620, in der der Kaiser über den böhmischen Winterkönig triumphierte, oder Tillys Zug nach Norddeutschland mit einer Siegesserie, die in der Eroberung Magdeburgs gipfelte. Aber seit Gustav Adolfs Einmischung in Deutschland, vor allem seit der furchtbaren Niederlage für die deutschen Truppen bei Rhein am Lech 1632 und Frankreichs machtgieriger Annexionspolitik, überwiegt bei dem elsässischen Patrioten Balde die Klage und die Verzweiflung. So als die Reichsfestung am Oberrhein, Breisach, von Bernhard von Weimar, der vorher schon das Elsass verwüstet hatte, erstürmt wird. Zu feiern wird es jetzt nichts mehr geben, außer vielleicht die Ermordung des Verräters Wallenstein. Also gesehen von der Warte des Kurfürsten von Bayern aus. Am Ende ist Deutschland verwüstet und verloren. In einem großartig geschauten Bild von antiker Eindringlichkeit legt die Mutter Germania wie eine antike Marmorstatue ihre Klagen dar. Ehemals die unüberwindlich mächtige Königin der Völker, wird sie nun zum Spott der ganzen Welt. Balde weiß aber auch die Gründe für den Niedergang. Der Deutsche hat seine biedere alte Art verlassen. Ausschweifung und Schamlosigkeit feiern Triumphe. Die Ehen sind zerrüttet. Die Jugend ist verwahrlost. Statt Einfachheit herrscht der maßlose Stil der Ausländerei. Die deutsche Sprache ist mit Kauderwelsch überfrachtet. Geradezu abstoßend sind Fresssucht und Trunkenheit der Leute. Unzucht herrscht sogar in den Heeren. Über allem aber die erbarmungslose Grausamkeit der feindlichen Soldateska. Und auch bei den deutschschreibenden Dichtern finden sich nun bald die genannten Stichworte. Den Anfang macht der deutsche Reformer und Literaturpapst Martin Opitz. Er schreibt in seiner noch spröden Dichtersprache, als die protestantische Seite gerade in Nöten ist, er hält sich gerade in Holstein auf, ein umfangreiches Trostgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges. Eingangs betont er, es habe vor ihm noch keiner den Fuß auf dieses wüste Feld gestellt. Auch bei ihm ist Vaterlandsliebe und Nationalstolz die Haupttriebfeder, diesen Stoff zu behandeln. Schuld am Krieg sind die macht- und beutegierigen Nachbarvölker, aber auch die deutsche Zwietracht. Und da schreibt also Martin Opitz: Das edle deutsche Land mit unerschöpften Gaben, von Gott und der Natur auf Erden hoch erhaben, dem niemand vor der Zeit an Kriegestaten gleich, und das viel Jahre her an Friedenskünsten reich in voller Blüte stand, ward und ist auch noch heute sein Widerpart sich selbst und fremder Völker Beute. Ist noch ein Ort, dahin der Krieg nicht kommen sei, so ist er dennoch nicht gewesen furchtefrei. Wovor das süße Lied der schönen Nachtigall, wo aller Vögel Ton bis in die Luft erschall, ach, ach, da hört man jetzt die grausamen Posaunen, den Donner und den Blitz der feurigen Kartaunen, das wilde Feldgeschrei, wo vormals Laub und Gras das Land umkrönet hat, da liegt ein faules Aas. Der arme Bauersmann hat alles liegen lassen, wie wenn die Taube sieht den Habicht auf sie fliegen und gibet Fersengeld. Er selbst ist in das Land, sein Gut ist weggeraubt, sein Hof hinweggebrannt, sein Vieh hindurchgebracht, die Scheuern umgeschmissen, der edle Rebenstock tyrannisch aufgerissen, die Bäume stehen nicht mehr, die Gärten sind verheert, die Sichel und der Pflug sind jetzt ein scharfes Schwert. Viel Menschen, die der Schar der Kugeln sind entrannt, sind mitten in die Glut geraten und verbrannt, sind durch den Dampf erstickt, erschlagen durch die Wände. Was übrig blieben ist, ist kommen in die Hände der ärgsten Wüterei, so seit die Welt erbaut von Gott gestanden ist. Die Sonne hat geschaut. Der alten graues Haar der jungen Leute weinen, das Klagen, ach und weh der Großen und der Kleinen, das Schreien insgemein von Reich und Arm geführt, hat diese Bestien im Mindesten nicht gerührt. Hier half kein Adel nicht, hier ward kein Stand geachtet, sie mussten alle fort, sie wurden hingeschlachtet. Der Mann hat müssen sehen, sein Ehebette schwächen, der Töchter Ehrenblüt mit seinen Augen brechen und sie, wann die Begier nicht weiter ist entbrannt, unmenschlich untergehen durch ihres Schänders Hand. Die Schwester ward entleibt und ihres Bruders Armen, in ihres Bruders Armen, Herr, Diener, Frau und Magd, erwürget ohn Erbarmen. Ja, die noch nicht geboren, die wurden umgebracht. Viel sind auch Weib und Kind von Felsen abgestürzt und haben so sich selbst die schwere Zeit verkürzt. Ihr Heiden, reicht nicht zu mit eurer Grausamkeit. Was ihr noch nicht getan, das tut die Christenheit. Mit den Heiden meint er die alten Griechen und Römer. Nun komme ich auch gleich zu dem Johann Hermann, der eigentlich hier auf dem Gebiet nicht so ergiebig ist als Kirchenlieddichter. Aber Sie werden gleich sehen, auch bei ihm kann dieses Thema nicht unberührt bleiben. Nur einige der Dichter schildern die kriegerische Zeitgeschichte in epischer Breite. Das ist aber eher die Ausnahme. Meist sind es kürzere Reflexionen, beiläufige Kommentare oder geistreiche Aperçus. Immerhin hat der frühbarocke Kirchenliedautor Johann Hermann solche Anspielungen auf den gegenwärtigen Krieg sogar in der Kirche singen lassen, wie in folgenden Strophen. Angesprochen ist natürlich Gott. Wir liegen hier vor dir, betrauern unsere Sünden. Ach, lass uns Gnade doch vor deinen Augen finden. Treib ab die Kriegsgefahr durch deine starke Hand. Gib uns den lieben Fried, schütz unser Vaterland. Erhalte deine Kirche in diesen letzten Zeiten, da Teufel, Höll und Welt sie plagt auf allen Seiten. Dein ist die Sach, o Gott, drum wach und mach dich auf. Schlag eine Wagenburg um deinen kleinen Hauf. Aber von weitaus größerer Qualität ist dann jenes Sonett, das Andreas Gryphius im Jahre 1636 dem personifizierten Deutschland unter dem Titel Trauerrede des verwüsteten Deutschlands in den Mund legt. Diese meisterhafte Ode hat den damals erst 20-jährigen Dichter in seinem Vaterland mit einem Mal berühmt gemacht. Andreas Gryphius, Tränen des Vaterlandes. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völkerschar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut, die Kirch ist umgekehret, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfrauen sind geschänt, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfährt. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon 6 Jahr, als unser Strömeflut von so viel Leichen schwer sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod. Was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Es ist ein gewaltiges Bild, wenn er schreibt, dass die Toten damals in die Flüsse geworfen wurden, sodass das Wasser es schwer hat, weiter zu fließen. Mit dem Seelenschatz ist für Gryphius das ewige Heil im Jenseits gemeint. Gefährdet ist dieses Heil nach seiner Meinung durch zweierlei, durch die unchristliche Verwilderung der Menschen, aber auch durch die erfolgreiche Gegenreformation in Schlesien. Er war ein überzeugter Lutheraner. Dieses Gedicht fasziniert durch die Suggestivkraft der elementar vor Augen gestellten Bilder, durch seine Ergriffenheit und Dynamik. Ein Jahr später, 1637, brannte nach Abzug einer feindlichen Besatzung die Stadt Freistadt ab. Und zwar völlig. Freistadt liegt 40 Kilometer nordwestlich von Glogau. Der junge Gryphius, der damals Hauslehrer war, in einem kleinen Schloss vor den Toren von Freistadt, erlebte den Brand als Augenzeuge. Andreas Gryphius, über den Untergang der Stadt Freistadt. Was soll ich mehr noch sehen? Nun grimme Pestilenzen, nun bleicher Hunger, Angst verwüstet deine Grenzen, nun der Kartaunenblitz, nun Hauptmann und Soldat an unserem Gut und Blut sich satt gefressen hat, zeucht eine Nacht noch auf voll tausendfacher Plagen, recht eine Nacht, voll Ach und Jammerklagen, und reißt, o Freistadt, was bisher noch von dir stund, gleich einem Zedernbaum mit Ast und Stumpf zugrund, ehe jemand dies vermeint. Die Sonne war gewichen, der Himmel stund besternt, und Morpheus kam geschlichen mit seiner Träumeschar, der Sorgenfeind, die Ruh, schloss der nun müden Schar die trägen Augen zu, als das Geschrei anging. Oh, was für Donnerschläge empfind ich noch in mir, wenn ich den Blick erwäge, den ersten Jammerblick. Die schnelle Luft ersaust, der Mond entfleucht, bestürzt, der Winde wütend braust und Freistadt kracht in Brand. Es steigen Dampf und Flammen und Funken Himmel an. Dort fällt ein Haus zusammen und schlägt das andere ein. Was nicht von diesem schmaucht, ist schon Staub, Asch und Graus. Wo jener Haufen raucht, war vor der schönste Saal. Wo sind der Türme Spitzen? Wo ist das Rathaus hin? Und wo die Richter sitzen? Die Kirche prasselt auch. Soll denn kein Erz noch Stein, o Freistadt, frei an dir von seinem Sterben sein? Schützt keiner Mauernkraft, sind keiner Retterhände? Ist alles Helfen aus und gehen die kleinen Wände zusammen den großen ein? O ja, dies ist der Schluss, der alles, was noch stund, zu Boden werfen muss. So wird die große Welt auf angesetzte Zeit durch schwefelichte Glut des Donners abgemäht, verlodern und vergehen. Was seh ich dort für Haufen bestürzt und tränenvoll mit ihren Kindern laufen? O Kinder, die ihr kaum das Vaterland erkannt, schaut, wie was euch gebaut, noch eh ihr hin verbrannt. Wir sehen keine Stadt. Wie ist der Ort verworren mit dunkelroter Glut? Die Häuser sind verschorren in Asch und in sich selbst. Wird auch noch jemand sein, der aus den Kohlen sucht, ein halb verbrannt Gebein von denen, die der Schlaf dem Feuer hat verraten? Wir schauen deren Not, die in den Flammen braten, und schauen keinen Rat. Ihr Musen, acht umsonst, auch euer Schatz vergeht. Es hat die tolle Brunst in dies, was heilig heißt, sich grimmig eingedrungen und mit der Blätterrest weit über Feld geschwungen. Und was ein weiser Sinn erforscht und erdacht, wodurch ein sterblich Mensch sich ewig hat gemacht, nimmt eine Stunde Weg. Wir treten jetzt mit Füßen dies, was wir gestern Kunst und große Weisheit hießen. O Eitelkeit der Welt, wie sollt ein Mensch bestehen, wenn was die Zeit abteilt, muß vor der Zeit vergehen. O, dass mein Deutschland sich mit diesem Zunder trägt, in den der Wettermacht mit schnellen Funken schlägt, der uns zu Aschen brennt. Wenn Bosheit wird verschwinden, dann wird, was jetzt und hin, sich reicher wiederfinden. Dann wirst du, tote Stadt, aus deiner Kohlengruft dein itzt verscharrtes Haupt aufheben in die Luft. Dann wird, was jetzt und bringt, durch Zutun weiser Hand erlangen, was man wünscht, und in recht neuem Stand sich breiten, für und für. Es werden deine Mauern nicht mehr voll Jammer stehen, wo man jetzt und Trauern und Zetern rufen hört, wo jetzt des höchsten Grimm ohn Maß und Ende tobt, da wird die Jubelstimm erschallen, voll von Lust. Die neu gebauten Türme, des Hauses schöne Pracht, wird Sicherheit im Schirme erhalten. Ja, der Spieß, das halb verrostete Schwert, wird werden in ein Beil und einen Pflug verkehrt. Auch wird die Werte treu, die treu, die wir verloren, von aller Redlichkeit stehen bei uns neugeboren. Wie denk ich doch so weit, ich, der ich dieser Nähe nun dritten Untergang mit nassen Augen seh. Und was geht itzt nicht ein? Wie selig sind zu schätzen die, welchen keine Not die Glau ins Herz kann setzen, weil sie der Tod entsetzt. Wir sind recht lebend tot und teilen unsere Zeit in tausendfache Not. Wir teilen Leib und Gut, was nicht die Pest genommen, hat Büchs und Säbel hin, was diese nicht bekommen, frisst die erhitzte Glut. Was lässt die, der Flammenraub vom Freistaat, was du siehst, die Handvoll Asch und Staub. Meine Damen und Herren, diese männlich starke Sprache voller Beben ist bei einem 21-Jährigen erstaunlich. Das barocke Motiv der Vergänglichkeit, das Entsetzen, aber auch die Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit und Gottvertrauen als Gegenkräfte sind glaubhaft dargestellt. Mitreißend folgen die Details der Katastrophe nacheinander. Der erhoffte Friede ließ übrigens noch 11 Jahre auf sich warten nach der Zerstörung von Freistadt. Andreas Gryphius Bruder Paul wohnte damals mit seiner Familie im heimgesuchten Freistadt. Die Gattin war schwanger und brachte noch während der Besetzung eine Tochter zur Welt. Mit knapper Not konnte die Familie sich aus der brennenden Stadt retten. Aber nach wenigen Tagen starb das neugeborene Kind. Andreas Gryphius, sein Onkel, schrieb ihm eine Grabinschrift. Grabschrift Marianne Gryphiae, seines Bruders Pauli Töchterlein. Geboren in der Flucht, umringt mit Schwert und Brand, schier in dem Rauch erstickt, der Mutter herbes Pfand, des Vatern höchste Furcht, die an das Licht gedrungen, als die ergrimmte Glut mein Vaterland verschlungen. Ich habe diese Welt geschaut und bald gesegnet, weil mir auf einen Tag all Angst der Welt begegnet. Wo ihr die Tage zählt, so bin ich jung verschwunden, sehr alt, wofern ihr schätzt, was ich für Angst empfunden. Der Krieg brachte dem Dichter weitere Prüfungen. Ein glücklicher Tag aber schien ihm die Geburt seines Sohnes Daniel. Aber auch dieses Ereignis wird in einem Geburtstagsgedicht vor dem Hintergrund des Krieges gesehen. Die Prüfungen des alttestamentlichen Propheten Daniel dienen nur als verschlüsselte Hinweise auf diesen Krieg. Über seines jüngsten Sohnes Danielis Geburt. Wo sind wir? Sind wir nicht fast in des Löwenrachen? Schmacht nicht die Freiheit selbst in mehr denn ehernem Band? Was schauen wir vor uns als ein verheertes Land? Und weinen wir nicht stets, weil die in Babel lachen? Beginnt der Fels nicht schon, das Bild zu Staub zu machen, das längst schon nach dem Erz in Stahl und Ton verschwand? Und doch schenkt Gott dich mir, o keuscher Liebe Pfand, in dem die letzten Reiche schon auf eigenen Flammen krachen. Willkommen, der du mich in Schmerzen sollst ergetzen. Komm, sei mein Daniel. Komm, weil die Zeit einbricht, die Jammer uns getreut. Komm, hilft kein Raten nicht, so ist Beständigkeit für weise Kunst zu schätzen. Lass jedem Stand und Amt und Gold den schönen Kot, halt nur bis an den Tod, wie Daniel, fest an Gott. Auch nach dem Ende des schrecklich langen Krieges mag Gryphius nicht mehr froh werden. Er sieht sich nun auch selbst am Ende seines Lebens. Die erlittenen Schicksale haben ihn gezeichnet. Auch seine literarischen Erfolge haben ihn nicht froh gemacht. Andreas Gryphius am Ende. Ich habe meine Zeit in heiser Angst verbracht. Dies lebenlose Leben fällt als ein Traum entweicht, wenn sich die Nacht begeben und nun der Mond erbleicht. Doch mich hat dieser Traum nur schreckenvoll gemacht. Was nutzt der hohe Stand? Der Tod sieht den nicht an. Was nutzt mein Tun und Schreiben, dass die geschwinde Zeit wird wie den Rauch vertreiben? O Mensch, o Eitelkeit, was bist du als ein Strom, den niemand halten kann? Jedoch, was klag ich dir? Dir ist mein Leid bekannt. Was will ich dir entdecken, was du viel besser weißt? Die Schmerzen, die mich schrecken, die Wehmut, die mich beißt, und dass ich meinem Ziel mit Winzeln zugerannt. Ja, nun bringe ich Ihnen noch ein Gedicht eines anderen Autors, der kein Schlesier ist, sondern ein Sachse. Und zwar ist es der bedeutendste lyrische Dichter Sachsens, Paul Fleming. Gedichte auf den Tod eines Kindes wurden in diesem bösen Krieg als besonders erschütternd empfunden. Das unschuldige Kind stand im krassen Gegensatz zur schuldig gewordenen Welt der Erwachsenen, zur lasterhaften Zeit. Paul Fleming, der bedeutende sächsische Odendichter, weist mit einem solchen Gedicht auf die Hinfälligkeit alles Menschlichen hin. Paul Fleming auf den Tod eines Kindes. Schlafe wohl, geliebtes Kind. So viel tapfere Helden sterben, ganze Völker gar verderben, und die Zeit verstiebt wie Wind. Wie soll denn ein Mensch bestehen, muß dies Ganze doch vergehen. Schlafe wohl, wir Armen bleiben, was wir immer waren, jung an Weisheit, alt von Jahren, unverständig für und für, stumm an Mund, an Augen blind, Kinder, wie wir kommen sind. Nun zu dem größten Satiriker Schlesiens, Friedrich von Logau. Er schrieb vor allem zugespitzte Epigramme, so folgendes zum Thema Frühling und Krieg. Der Kriegsgott Mars versinnbildlicht hier auch den Krieg selbst. Friedrich von Logau, der Frühling. Da der Himmel gütig lachet, da die Erd ihr Brautkleid machet, da sich Feld und Wiesen mahlen, da der Bäume Häupter strahlen, da die Brunnen Silber gießen und mit Funkeln Bäche fließen und die Vögel Lieder singen und die muntern Fische springen. O, so muß vor trübem Kränken nur der Mensch die Stirne senken, weil vor solchen Frühlingslüsten Mars erneuert sein Verwüsten, Mars, der dies für Lust erkennet, wenn er raubet, mordet, brennet. Folgendes kurzes Epigramm von Logau hätte auch 1945 geschrieben werden können. Friedrich von Logau, der deutsche Krieg. Was hat denn bracht das deutsche Kriegen? Dass wir nun ruhen, weil wir erliegen. Und nun noch von Logau zum Thema der Vertreibung, das es auch damals schon gegeben hat. Friedrich von Logau, ein Vertriebener, redet nach seinem Tode. Was mir nie war vergönnt in meinem ganzen Leben, das hat mir nun der Tod nach meinem Sinn gegeben. Ich mein ein eigenes Haus, aus dem mich keine Not, kein Teufel, kein Tyrann mehr treibt und auch kein Tod. Und als nun endlich das Friedensjahr 1648 in Sicht ist, schaut trotzdem Logau recht misstrauisch in die Zukunft. Er kann sich nicht denken, dass das ein Friede nach seinem Sinn wird. Wer wird, falls Friede wird, bei solcherlei Verwüsten zum Ersten kommen auf? Die Henker und Juristen, wenn nämlich abgerechnet wird. Aber um zum guten Ende zu kommen, lassen wir jetzt noch einen ganz anderen Dichter sprechen. Es ist Martin Rinka, der steht hier nicht dabei, weil er halt auch kein Schlesier ist. Ich habe ihn aber trotzdem dazu genommen. Es ist der berühmte Dichter des auch Ihnen bekannten Liedes »Nun danket alle Gott«. Er stammt aus Eilenburg, das ist also östlich von Leipzig. Er war aber sehr befreundet mit vielen Schlesiern auch. Er hat nach dem so sehnlich erwarteten Frieden von Münster und Osnabrück ein Freudenlied gedichtet, das all den Optimismus erklingen lässt, der die folgende, überaus schöpferische Epoche erahnen lässt. Martin Rinkhardt, friedenreiches Freudenlied. Ihr Fürsten, leget Spieß und Schwert und Wehr und Waffe nieder und bauet Gottes Haus und Herd und Kirch und Schulen wieder und heget Städt und Landgericht und lasset den Gerechten nicht unbillig unterdrücken. Nun ziehet aus zu Land und Meer, ihr Kauf- und Handelsleute. Die Straßen sind nun wieder leer und frei von Raub und Beute. Es hat die güldne Friedenskraft die Diebesmützen abgeschafft und alle Plackereien. Nun gehet frisch und fröhlich aus, ihr Meider und ihr Schnitter, und bauet wieder Hof und Haus, Hausväter und Hausmütter. Gesegnet sei die Frucht, die säugt und Kind und Kindeskinder zeugt, die neue Welt zu bauen. Ihr Künstler und ihr Handwerksleut, jetzt möget ihr Gott preisen, bei Trunk und Wein und wo ihr seid mit schönen Tageweisen. Singt eins ums andere, jung und alt, und preiset Gott, so mannigfalter Gnade uns erweiset. Ihr keuschen Mäderinnen, singt für eurer Keuschheit Blume, ihr schönen Müllerinnen, schwingt dem höchsten Gott zum Ruhme die zuckersüße Stimm empor, ihr Erntemägde schreiet vor den Feld- und Heidelärchen. Ihr Berg- und Werkleut insgemein, ihr Müller und ihr Knappen, mit Mund und Händen stimme ein, all euer Klippen, Klappen, all euer Beil und Äxte Fall, all euer Hämmer, Knall und Hall, den Friedensschatz zu preisen. Gelobet sei der große Gott, der uns den Schatz gegeben, uns lässet nach so mancher Not den Frieden noch erleben, was Leben, Wind und Odem hat, mit uns einstimme früh und spart und fröhlich sing und sage, gelobet sei sein väterlich Gemüte, gelobet täglich sei aufs Neu all unsere weiste Güte und alle seine Vatergnad und honigsüße Wundertat, hier und dort, ewig. Amen. Das ist eigentlich schon ein Schlusswort, verehrte Damen und Herren. Wir haben von den Leiden und Schrecken eines der schlimmsten Kriege der deutschen Geschichte gehört, welcher 300 Jahre vor einem anderen schrecklichen Krieg war, den auch wir in unseren jungen Jahren noch erleben mussten. Es ist eben alles schon einmal da gewesen, fast alles. Besinnen wir uns aber recht, dann sollten wir auch dankbar sein, dass wir nun schon so lange in einer Friedensepoche leben dürfen, die schon jetzt länger andauert als jene nach dem furchtbaren 30-jährigen Krieg. Dieser Friede von heute war oft gefährdet, aber er hat gehalten. Beten wir darum, dass es so bleibt.